Der SRB im Gespräch.
Die Ereignisse einer Septemberwoche im Jahr 1991. In der Stadt Hoyerswerda in Sachsen werfen bis heute lange Schatten. Rund 120 Vertragsarbeiter wurden Opfer rassistischer Übergriffe. Ihr Wohnheim wurde mit Steinen attackiert und über 7 Nächte hinweg versammelten sich hunderte Menschen, um rechtsextreme Parolen zu skandieren. Bis heute steht die Kritik im Raum, dass die Polizei nicht gegen die Versammlung einschritt. Die betroffenen Arbeiter wurden trotz gütiger Arbeitsverträge schließlich nach Mosambik abgeschoben. Diese Vorfälle bilden den Hintergrund für Grit Lemkes Bestseller »Kinder von Heu«. Darin beschreibt sie eindrucksvoll, wie es war, in einer von Bergbau geprägten Gesellschaft aufzuwachsen und wie mit der Wende plötzlich der Arbeitssicherheit verschwand. Am 16. Oktober traf sich SRB mit Frau Lemke zu einer Lesung im Hauptsitz der Bartik Software in Saalfeld. Die Veranstaltung wurde von der Heinrich Böll Stiftung organisiert. Guten Tag, Frau Lemke.
Hallo.
Was hat Sie dazu inspiriert, Kinder von Heu zu schreiben?
Das Buch ist ja 2021 erschienen und ich hatte schon ungefähr 20 Jahre vorher mal angefangen, die ersten Sachen aufzuschreiben, so die Kindheitserinnerungen. Und dann habe ich aber 20 Jahre wirklich was ganz anderes gemacht. Und dann gab es so verschiedene Antriebskräfte. Das eine war, dass ich das Gefühl hatte, dass wie über den Osten erzählt wird und geschrieben wird, dass das nicht meinen Lebenserfahrungen entspricht. Und der zweite Antrieb war der Umgang mit diesem Pogrom in Hoyerswerda, dass die Stadt damit gar nicht umgegangen ist und dass man das gar nicht aufgearbeitet hat. Und das hat mich sehr wütend gemacht und das waren dann zwei Parallelantriebe sozusagen.
Beim Lesen habe ich das Gefühl, dass sich der Ton des Buches verändert, von idyllischen, unbeschwerten Kindertagen hin zu einer dunkleren und unheimlicheren Zeit. Spiegelt dies eher tatsächliche Erfahrung wider?
Also tatsächlich ist ja der erste Teil die Kindheit und die etwas frühere Jugend bis Mitte 20. Der zweite Teil ist viel düsterer, das stimmt. Und das ist aber nichts, was ich mir vorgenommen habe. Also ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht und es wäre mir auch lieber gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber diese Erinnerungen sind einfach düsterer. Das ist ja dann ab der Wende und dann so Anfang der 90er, der Strukturbruch in der Lausitz, die Fremdenfeindlichkeit, das Pogrom, dann die vielen Jahre des Niedergangs, der Agonie. Bis eben dann zum Ende hin gibt es ja wieder sowas wie Hoffnung. Also das konnte ich nicht beeinflussen. Das ist einfach, wie ich die Dinge erinnere und ja nicht nur ich. Es sind ja auch Interviews mit 15 Freundinnen und Freunden von mir in dem Buch und das ist so auch die kollektive Erinnerung an diese Zeit.
Das hat mich interessiert eigentlich, diese Wehrform, was Sie immer benutzt haben. Aber das macht Sinn, wenn Sie sagen, dass es in so eine kollektive Erinnerung.
Ja, genau. Also das war, das ist auch was, worüber ich nicht nachgedacht habe, sondern ich habe angefangen, das zu schreiben und da war das Wir. Also das war einfach da und das ließ sich auch nicht im Ich erzählen, weil es eben eine kollektive Geschichte ist, wobei das auch ein fluides Wir ist. Das ist ja nicht immer das gleiche Wir, das verändert sich ja in der Erzählung.
Es kam mir vor, fast als der Verlust der Unschuld, nicht nur eine Generation, sondern eine ganze Gemeinschaft.
Kann man so sagen. Also im Prinzip der Verlust der Unschuld ist der Moment des Pogroms. Das ist ja sozusagen auch der Moment des Versagens, des kollektiven Versagens, in dem man die Menschen, die Vertragsarbeiter und Asylbewerberinnen und Bewerber, die ja eigentlich auch zu dem Kollektiv gehören sollten, dass man die nicht beschützt. Also es geht ja in dem Buch auch viel weniger um die eigentlichen Täter in Anführungsstrichen. Also ne, da gab es natürlich eine Gruppe, die angefangen haben, Steine zu schmeißen und so. Um die geht es aber gar nicht. Es geht um die, die es geschehen lassen. Das ist genau der Moment, der Verlust der Unschuld, kann man so sagen.
Glauben Sie, dass es zu den rassistischen Vorfällen gekommen wäre, wenn es nach der Wende nicht so ein solches Machtvakuum gegeben hätte?
Es gab die Fremdenfeindlichkeit und es gab Rassismus und es gab auch fremdenfeindliche Gewalt vorher. gar keine Frage. Also es war insgesamt so ein Vakuum. Also es war ja gar nichts mehr da. Keine Arbeit, kein Sinn, kein Kollektiv. Es wird ja, der Osten wird ja auch immer so erzählt, als hätte der Verlust dieser Ideologie, als wäre das das Problem gewesen. Und das ist ja auch was, wo mein Buch behauptet, das war überhaupt nicht das Problem. Also Ideologie hat jetzt in Hoyerswerda nicht die beherrschende Rolle gespielt, aber dass man Arbeit hatte, dass das Leben irgendwie einen Sinn hatte und eine Struktur hatte und dass man so in Gemeinschaften sich bewegt hat. Und das, da war das Vakuum, dass es dann zu einem ein solches Ausmaß angenommen hat, über eine Woche und am Ende mit dem Ergebnis, dass alle Ausländer aus der Stadt gebracht werden. Das hat dann natürlich auch mit so einem Machtvakuum zu tun, wo das eben da keine Politik ist, die eingreift, keine Polizei, keine Justiz, kein Ministerpräsident, der sich blicken lässt, noch nicht mal ein Bürgermeister. Ich glaube, wir hatten damals gar keinen Bürgermeister. Und da kann man dann schon von so einem Vakuum sprechen, wenn man das einfach geschehen lässt.
Als ich dieses Buch gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, dass Leute jemand gesucht hatten, um die Schuld abzugeben. Und das war dann diese Leute, erste Arbeiterheim.
Ja, aber eben jetzt auch nicht von der Masse der Bevölkerung. Das ist immer noch keine Erklärung für das Pogrom, sage ich mal, ne? Weil klar, es gab die, die da auch applaudiert haben und so, und die haben bestimmt einen Schuldigen gesucht, ne? Aber es gab auch ganz viele Menschen, die das nicht so gesehen haben, aber die eben trotzdem sich schuldig gemacht haben, in denen sie es geschehen ließen. Also ich würde immer noch sagen, dass die Mehrheit der Menschen in Hoyerswerda das nicht befürwortet hat und auch nicht der Meinung war, dass jetzt die paar Vertragsarbeiter schuld an ihrem Unglück sind. Das war nicht die Masse der Menschen. Und trotzdem haben sie sich schuldig gemacht durch Gleichgültigkeit.
Mehr als 30 Jahre später, wie hat die Stadt sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt?
Naja, es gab eine Auseinandersetzung zum 30. Jahrestag des Pogroms. Da kam auch mein Buch raus und ich hatte im Vorfeld auch, dadurch, dass ich das viel recherchiert hatte und dann auch den David Marco kennengelernt hatte, der einer der Protagonisten ist. Und das hat auch meinen Blick auf die ganze Sache komplett verändert. Ja, und dann habe ich mir Verbündete gesucht und die gibt es in Hoyerswerda. Es gibt eine starke Zivilgesellschaft. Mit denen haben wir dann gemeinsam so eine Gedenkwoche organisiert und der David war da und noch andere ehemalige Betroffene von damals. Und es gab auch eine offizielle Entschuldigung der Stadt bei den Opfern, was auch sehr wichtig war für die. Also da ist schon einiges passiert. Das Problem ist, dass danach dann nichts mehr passierte. Wenn man mit Schülerinnen und Schülern in Hoyerswerda redet, da ist wieder eine ganze Generation, die nicht weiß, was dort 1991 passiert ist. Und man muss nicht denken, dass in den Schulen dort zum Beispiel mein Buch gelesen würde. Insofern ist die Situation fast genauso traurig wie vorher.
Was würden Sie gerne sehen wollen?
Eine permanente Auseinandersetzung, weil das ist ja auch sowas wie, was weiß ich, der Holocaust oder so. Das ist nichts, was man irgendwann zu den Akten legen kann, weil in dem Moment, wo ich es zu den Akten lege, kann es wieder passieren. Und natürlich muss ich gerade mit jungen Menschen darüber sprechen. Ich finde, die haben auch ein Recht darauf zu erfahren, was in ihrer Stadt passiert ist und wofür sozusagen der Name Hoyerswerda in der Weltgeschichte auch steht.
Wie sieht Hoyerswerda im Jahr 2025 aus?
Sehr grün. Also es ist eigentlich eine schöne Stadt, weil einfach mindestens die Hälfte der Häuser weg ist. Aber die Einwohnerzahl sinkt eben weiter. Und wenn man das nicht ganz schnell ändert, dann wird auch diese Infrastruktur, die jetzt noch da ist, nicht erhalten werden können. Unser größtes Problem sind fehlende Arbeitskräfte. Wir werden in den nächsten Jahren um die 60.000 Arbeitsplätze haben, die wir nicht besetzen können. Das ist das größte Problem, was wir haben im Moment.
Wie wurde Ihr Buch aufgenommen? Und haben Sie einen Unterschied zwischen den Reaktionen der Leser aus Ostdeutschland und denen aus dem Westen festgestellt?
Also das Buch wurde eigentlich sensationell aufgenommen. Es war ewig lange auf allen möglichen Bestsellerlisten und ist jetzt, glaube ich, die zweite Taschenbuchauflage und davor waren 4 oder 5 Paperback-Auflagen. Und ich bin immer noch nach 4 Jahren jede Woche zu Lesungen unterwegs, was auch sehr, sehr außergewöhnlich eigentlich ist. Aber tatsächlich mehr im Osten, viel mehr im Osten, also im Westen habe ich auch Lesungen gehabt, aber das ist sehr selten. Und es ist eben tatsächlich so, dass die sich einfach nicht für uns interessieren. Sie wissen nur, wie wir sind. Ostdeutsche, da ist es so, dass die sich eher gesehen fühlen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Menschen sich gesehen fühlen und angenommen fühlen und dass man nicht dorthin kommt und sagt, ihr seid sowieso alles Nazis hier im Osten. Wenn die sich sozusagen insgesamt gesehen fühlen, dann kann man eben auch über unangenehme Dinge wie Fremdenfeindlichkeit sprechen.
Vielen Dank, dass Sie den Weg nach Saarfeld gefunden haben heute Abend.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Für Sie im Gespräch mit der Autorin Grit Lemke war ich Amanda Höhli. Für Radio SRB.